Das siebte und das zehnte Gebot. Du sollst nicht stehlen. Dieses Gebot ist das dritte Kurzgebot der zehn Gebote, das kurz und bündig sagt, was verboten ist. Du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Etwas detaillierter ist aber das zehnte Gebot formuliert, das eng mit dem siebten zusammenhängt. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Das siebte und das zehnte Gebot haben einen gemeinsamen Inhalt, nämlich den Respekt vor dem Besitz des anderen. Sie unterscheiden sich aber von der Verwirklichung her. Das siebte Gebot meint das tatsächliche Stehlen. Das zehnte verbietet bereits den Gedanken, das innere Verlangen und alle Bestrebungen nach dem Besitz des anderen. Dass dieser Unterschied in zwei Geboten eigens formuliert wird, macht deutlich, dass auch in der Sicht des Alten Testaments viele Handlungen nicht einfach spontan geschehen, sondern sich im Herzen und in den Gedanken des Menschen vorbereiten. Es geht nicht nur darum, schlechte Taten zu unterlassen, sondern man muss schon den Weg verlassen, der dazu führen kann, etwas Schlechtes zu tun. Und das sind eben Gedanken, Bestrebungen. Das ist das Begehren. Das siebte Gebot sagt nicht genauer, was man nicht stehlen darf. Wenn man aber auf das zehnte Gebot schaut, werden Objekte genannt. Das Haus, die Frau, die Sklaven, das Vieh werden exemplarisch genannt. Und dann wird noch ganz generell dazugefügt, alles, was deinem Nächsten gehört. Haus und Vieh werden wohl deshalb hervorgehoben, weil es hier um die Existenzgrundlagen geht. Haus meint nicht bloß das notwendige Dach über den Kopf, sondern auch die Familie, sowie Grund und Boden, auf denen wächst, was die eigene Existenz sichert. Tierhaltung garantierte die Nahrung, die der Mensch zum Leben braucht, wie Fleisch und Milchprodukte. Also nichts von dem, was einem Hausherrn gehört, darf ein anderer unlauter begehren oder durch Stehlen in seinen Besitz bringen. Es werden nicht nur Dinge, sondern auch die Frau oder die Sklaven erwähnt. Ergänzend dazu erwähnen Deuteronomium 24,7 und Exodus 21,16 ausdrücklicher die Straftat des Menschenraubs. Menschenraub war in Israel ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe stand. Es wurden also durch diese beiden Gebote nicht nur der materielle Besitz, sondern auch alle von einem Menschen abhängigen Personen, Frauen, Kinder, Sklaven, vor einem unrechtmäßigen Zugriff habsüchtiger Menschen geschützt. Da der Großteil der Menschen damals nur das hatte, was man zum Leben braucht, bedeutet Stehlen den anderen die Existenzgrundlage zu nehmen. Das gab dem Diebstahl ein eigenes Gewicht. Für die Heilige Schrift ist Diebstahl weder eine unbedeutende Sache noch eine bloß gesetzliche Rechtswidrigkeit, sondern Diebstahl ist ein Verstoß gegen den Mitmenschen, der Anspruch darauf hat, dass nicht nur er selbst und sein Leben, sondern auch sein Eigentum anerkannt und respektiert werden. Aus dem ergibt sich, dass die Heilige Schrift den Bestand von Privateigentum kennt und wertschätzt. Es gehört nicht allen alles gemeinsam. Das Ideal der Urgemeinde in Jerusalem, sie hatten alles gemeinsam, widerspricht dem nicht. Auch die ersten Christen, die einer ganz tiefen inneren Verbundenheit und Einheit lebten, wussten, dass es Privatbesitz gibt und dass Privatbesitz gut ist. Dass aber die freiwillige Übergabe des Privatvermögens an die Gemeinde Ausdruck freier Mitverantwortung ist, nicht ein Recht, sondern immer ein freiwilliges Geschenk. Versuchen wir nun, diese kurze biblische Deutung des siebten und zehnten Gebotes auf uns heute zu übertragen. Die Kriminalstatistik weist jedes Jahr eine Unzahl von Eigentumsdelikten auf. Der Täterkreis erstreckt sich nicht nur auf arbeitslose Bettler oder sozial schwache Menschen. Es gibt nicht wenige Menschen, denen es an sich sehr gut geht, die aber dennoch mit unlauteren Mitteln ihr Einkommen aufzubessern suchen. Die Grenzen von mein und dein sind für nicht wenige Menschen fließend. Und wenn es sich gar um Institutionen wie den Staat oder einen Betrieb handelt, wo man durch Steuervergehen oder Diebstahl nicht direkt und unmittelbar einem Mitmenschen schadet, regt sich das Gewissen kaum noch. Weil der Diebstahl oder verschiedene Eigentumsdelikte beinahe wie ein Volkssport geworden sind, kalkulieren manche Läden den Diebstahl schon in die Preise ein, mit denen sie ihre Sachen verkaufen. Sie rechnen von vornherein damit, dass Diebstahl geschieht. Ein Symptom für diese Tatsache sind die immer neuen und besseren Sicherheitsschlösser, der Einbau raffinierter Alarmanlagen, unknackbare Safes, fälschungssichere Geldscheine, Scheckkarten. Unzählige Gesetze werden geschaffen, um das Eigentumsrecht des Einzelnen zu schützen und der Habsucht der Menschen entgegenzutreten. Die Bibel aber fasst das alles in vier Worten zusammen. Du sollst nicht stehlen. Und wenn wir den Blick auf das 10. Gebot richten, dann müssen wir leider genauso nüchtern feststellen, Neid, Habsucht, das Verlangen nach Geld und Genuss und das begierige Vergleichen mit dem Besitz der anderen gibt es in allen Schichten der Gesellschaft. Wie viele gute Beziehungen werden durch Erbschaftsstreitigkeiten zerbrochen? Das 10. Gebot warnt davon, was das 1. Gebot verbietet. Eine Vergötzung der irdischen Werte, ein Verfallensein des Menschen an die Dinge dieser Welt. So dient das 10. Gebot nicht nur dem Schutz des Eigentums der anderen, sondern es ist auch ein Schutz vor der Selbstzerstörung durch nagende Habgier, verzehrenden Neid und entbrannte Eifersucht. Der Diebstahl ist nach dem Apostel Paulus eine Sünde, die vom Reich Gottes ausschließt. Im 1. Korintherbrief schreibt er: Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben, weder Knabenschänder noch Diebe noch Habgierige, kein Trinker, kein Lästerer, kein Räuber werden das Reich Gottes erben. Der Diebstahl verletzt das Eigentumsrecht einer Person oder einer Gemeinschaft, wodurch das zwischenmenschliche Vertrauen und die Sicherheit untergraben werden. Dasselbe gilt auch für die mutwillige oder geplante Beschädigung oder Zerstörung fremder Dinge. Es geht im 7. Gebot nicht nur um den Schutz des persönlichen Privatvermögens, auch die Verletzung und Beschädigung öffentlichen Eigentums fällt darunter. Der eigentliche Kern des Vergehens liegt nicht so sehr in den Dingen selber, die man stiehlt oder beschädigt, sondern in der Missachtung der Person oder der Gemeinschaft, die man dadurch schädigt. Das 7. Gebot bildet auch die Richtschnur für Arbeits- und Lohngerechtigkeit. Die verlangt, dass Leistung und Gegenleistung einander entsprechen. Das Vorenthalten des gerechten Lohnes oder die Ausbeutung von Arbeitskräften ist Sünde. Umgekehrt auch das Vergeuden von Arbeitszeit oder die schlampige Arbeit. Natürlich zählt zu den Aspekten dieses Gebotes auch der Verbot von Betrug und Wucher, Unterschlagung und Veruntreuung, Übervorteilung des Käufers und die Manipulation von Maß und Gewicht. Wir erleben heute wie schon in alten Zeiten betrügerische Methoden, womit Menschen übers Ohr gehauen werden oder das schonungslose Ausbeuten von Menschen, die in Not sind oder der Missbrauch von Einrichtungen des Sozialstaates. Wir sehen also, wie viele Aspekte das schlichte Gebot Du sollst nicht stehlen, in sich enthält. Es gibt aber nicht nur die Pflichten gegenüber dem Eigentum, es gibt auch die Pflichten aus dem Eigentum. Der Einzelne hat nicht ein unantastbares und unbeschränktes Recht, mit seinem Eigentum beliebig zu schalten und zu walten. Die Heilige Schrift ist voll von Warnungen vor dem Reichtum und vor der Verantwortungslosigkeit der Besitzenden. Sie verurteilt den Egoismus und die Habsucht und unterstreicht die Forderung nach Gerechtigkeit und Liebe. Das Eigentum hat keine ausschließlich individualistische Dimension im Sinn von, was mir gehört, das gehört mir. Besitz hat immer auch eine soziale Dimension. Das persönliche Eigentum ist Mittel, um Beziehungen aufzubauen, andere zu unterstützen, die weniger haben. Ja, es kann zum Ausdruck echter und tatkräftiger Nächstenliebe werden. Man soll nach dem Willen Gottes also den Ertrag der täglichen Arbeit und den eigenen Besitz so verwalten, dass sie dem Gemeinwohl zugute kommen. Auf dem Hintergrund des Glaubens an einen gerechten Gott, der sich im Alten Testament als ein Anwalt der Armen offenbart, fordert das siebte Gebot im weiteren Sinn also auch etwas von den Besitzenden, nämlich die Solidarität mit den sozial Schwachen. Wer genug hat, soll die Armen nicht darben lassen. Dies hat sogar Eingang in das deutsche Grundgesetz gefunden. Dort heißt es im Artikel 14, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Man könnte das zweifach begründen. Einmal damit, dass Gott der Schöpfer und Erhalter aller Dinge ist. Er ist der eigentliche Eigentümer dieser Welt und aller Güter. Und der Mensch ist letztlich nur Verwalter. Darum muss der Mensch auch den Umgang mit den Gütern dieser Welt vor Gott verantworten und einmal Rechenschaft ablegen. Unsere Wegwerfgesellschaft hat sich angewöhnt, verantwortungslos, gedankenlos, sinnlos Güter zu gebrauchen und zu verbrauchen, ja, sie zu missbrauchen oder zu zerstören. Eine andere Begründung für die soziale Dimension des Eigentums ist auch der von der Kirche immer vertretene Grundsatz von der gemeinsamen Bestimmung aller Erdengüter für alle Menschen. Es gibt ein Nutzungsrecht aller an den Gütern dieser Erde, die nicht Einzelne für sich allein beanspruchen dürfen. Damit wird nicht das Privatvermögen aufgehoben oder das siebte Gebot außer Kraft gesetzt. Aber es gilt, dass in Notsituationen jemand auch Dinge anderer beanspruchen und nehmen darf, wenn er ohne diese nicht überleben könnte, zum Beispiel in Kriegszeiten und Hungersnöten. Er verstößt nicht gegen das Gebot, weil letzten Endes die Güter für alle da sind. Es ist klar, dass dieses Recht nicht wieder missbraucht werden darf und zum Alibi wird, anderen legal Güter wegzunehmen. Es geht um echte Notsituationen, wo sozusagen Stehlen auch erlaubt sein kann. Im siebten Gebot findet sich eine Begründung, dass es die politische Notwendigkeit gibt, ein funktionierendes Sozialwesen zu schaffen. Durch ein gut funktionierendes Sozialwesen kann und soll verhindert werden, dass Menschen so in Not geraten, dass sie zum Überleben stehlen müssen. Es muss eine gerechte Verteilung des Eigentums geben und die Möglichkeit aller, Eigentum zu erwerben. Dafür haben die Gesetze des Staates Sorge zu tragen. Abschließend noch eine Bemerkung. Jeder Diebstahl verlangt die Wiedergutmachung des zugefügten Schadens. Das ist vielen Menschen leider nicht bewusst, auch solchen, die bereuen, dass sie sich am Eigentum eines anderen vergangen haben. Es ist nicht immer möglich, Dinge zurückzuerstatten, aber wo es geht, wo es möglich ist, soll eine Wiedergutmachung geschehen. Der rechte Umgang mit den Dingen, die wir zur Verfügung haben, und die Achtung vor dem Eigentum anderer sind Ausdruck und Zeichen für die Anerkennung der Würde unserer Mitmenschen. Sie sind Gradmesser für die Humanität unserer Gesellschaft.